sich selber auszuhalten. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und das ist etwas, und da kommen wir wieder zur Therapie zurück, was mir sehr geholfen hat, weil da musst du dich mit dir selber konfrontieren. Mhm. Wie tickst du eigentlich selber, wenn du mit dir selber alleine bist und nicht direkt das Handy in die Hand nimmst und dich ablenkst, wieder mit Social Media oder anderen Dingen oder irgendeinen Film guckst oder. Und das ist total spannend. Ich konnte das tollerweise immer schon, auch bevor die Schauspielerei bei mir anfing, selbst in der Schulzeit oder als ich dann meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich saß ganz oft einfach nur so da auf der Couch und habe vor mich hingestarrt. Von außen sah das bestimmt total psycho aus, wie ich da so saß. Aber ich habe einfach so ein Gedankenkarussell dann gehabt und habe dann über mein Leben nachgedacht.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Kostja Ullmann, der bereits im Alter von nur 11 Jahren auf der Bühne des Hamburger Ins-Deutsch-Theaters stand und seinen ersten TVG-Versuch mit 12 in einer Nebenrolle vom Alpha-Team unternahm. Spätestens seit seinem Kinodebütfilm Sommersturm aus dem Jahr 2004 zählt der heute 39-Jährige zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Bisherige Highlights seiner Karriere, Rubinrot, The Most Wanted Man, Mein Blind Date mit dem Leben oder das weltweit erfolgreich gelaufene Netflix-Science-Fiction-Drama Paradise. Jetzt ist er bei Audible in dem düsteren Thriller-Hörbuch Der Rattenfänger 2, unter anderem neben Nina Hoss und Heino Ferch zu hören. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich auch immer wieder mal Promis bei mir privat zu Gast habe. Und nach Sascha, Steven Gätchen, Annette Louisanne, Michael Schulte oder Beatrice Egli konnte ich diesmal Kostja Ullmann in meiner Wohnküche mit entspannendem Wasserblick begrüßen. Eine Atmosphäre, in der auch Kostja schnell in Plauderlaune geriet. Wir sprechen über die Faszination des Grauens, Nächte, in denen er stundenlang wach liegt und über das Leben nachdenkt, vegane Weine, die große Kunst, sich selbst aushalten zu können und seinen nahenden 40. Geburtstag. Kostja Ullmann verrät, warum er Gefühle wie Hass und Wut als Erwachsener erst erlernen musste, wieso in seinen Augen die Welt ohne Religion nicht unbedingt ein besserer Ort wäre, weshalb er sich manchmal selbst als Eigenbrötler empfindet und was ihn an Auszeiten in einsamen schwedischen Waldhütten so sehr reizt. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen, dann freue ich mich sehr, wenn du Road to Glory abonnierst und an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Kostja Ullmann.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Kostja Ullmann, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Was für ein schöner Ausblick. Danke.
Ich freue mich, dass du es heute geschafft hast. Kostja, bist du eher ein Late Bird oder ein Early Bird?
Auf jeden Fall ein Late Bird. Also ich muss sagen, das liegt aber auch daran, dass ich immer wahnsinnig spät ins Bett gehe. Also selbst wenn ich um 11, 12 im Bett liege, vor 2 Uhr schlafe ich eigentlich selten. Und auch heute, ich war bis 4 Uhr morgens wach, hatte 1000 Gedanken im Kopf, konnte nicht schlafen und dachte, mein Gott, jetzt versuche es endlich. Das heißt, ich habe heute, das ist auch sehr selten, bis 10 Uhr geschlafen. Also das ist schon extrem lang für mich. Jetzt mittlerweile komme ich in ein Alter, da stehe ich dann doch auch früher auf, auch selbst wenn ich spät im Bett war. Und bei mir sind es immer so 5, 6 Stunden Schlaf, die ich auf jeden Fall brauche und alles drüber wäre schön. Ja.
Aber demnach hast du so viel im Kopf, es rattert bei dir, ist das Thema, dass du über neue Projekte sinnierst, über das Leben, über alles Mögliche, weil ich kenne das auch, dass ich manchmal echt Probleme habe und wenn ich merke, dieses Kopfkino geht los und es rattert, dann ist man verloren, weil dann kommt man da ganz schwer wieder runter.
Dann ist man komplett verloren, das ist vollkommen richtig. Ja, nee, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und ich glaube, es geht eher um Persönlichkeiten, gar nicht oder persönliche Gedanken, die man einfach hat und die man da verarbeitet. Es geht zwar auch zur Psychologin und Therapie und spreche da ganz viel, aber viel verarbeite ich auch mit mir selber nochmal. Und dann ist es gerade so, sind es die Phasen, wo der Körper zur Ruhe kommt natürlich, wo man dann alleine auf der Couch oder im Bett liegt und dann mal so ein bisschen runterkommt und dann fängt irgendwie das große Rattern an. Was aber auch mal sehr befreiend und schön ist. Also man verarbeitet ja auch dann und bewältigt dann auch so einige Themen, was schön ist, aber ich bin dann auch froh, wenn ich es dann endlich in Schlaf finde.
Aber ich finde das ganz, ganz super, dass du auch ganz offen darüber sprichst, weil das ist ja immer noch so ein Thema, wo ich mich frage, warum ist das noch so schwierig zu sagen, dass man auch mal zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin geht, weil das ist total wichtig, finde ich. Ne? Wir rennen alle zum Arzt wegen gebrochenen Beinen, aber wenn man irgendwie mal Sachen einfach besprechen möchte, die einen belasten und wo man einen Sparringspartner braucht, dann ist es immer noch so, weil das wird immer gleich so in eine Schublade gepackt.
Also ja, also ich habe das Gefühl, das ist auch eine Generationssache, gerade bei der jüngeren Generation, wenn ich mich mit denen unterhalte. Gut, ich lebe auch in einer Bubble, in einer Großstadt, das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Da ist das mittlerweile selbstverständlich, da gehen die also regelmäßig denn zur Therapie. Ich habe also ungefähr vor 6 Jahren angefangen, zur Therapie zu gehen. Versuche es regelmäßig hinzubekommen, schaffe es nicht immer, aber es tut echt gut. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, habe ich dann gemerkt, gar nicht erst mal hinzugehen, wenn es fast zu spät ist, wenn man irgendwie wahnsinnig viele Probleme irgendwie angehäuft hat, einen großen Rucksack hat, sondern einfach mal hinzugehen und zu gucken, ja, was ist da eigentlich alles und woher rührt das eigentlich alles, was so in mir rumort? Und natürlich kommt ganz viel aus der Kindheit und aus der Vergangenheit, und das alles immer so aufzuarbeiten und vor allen Dingen einfach zu sortieren, tut wahnsinnig gut. Und ich hatte eigentlich nie den Moment, dass ich danach dachte, oh Gott, ich habe jetzt so eine Schwere in meinem Körper und das ist eigentlich, mir geht es wahnsinnig schlecht, sondern im Gegenteil, ich fühlte mich immer sehr, sehr aufgeräumt und erleichtert und bin immer mit einem sehr guten Gefühl aus der Therapie rausgegangen. Also. Deswegen kann ich das jedem ans Herz legen. Es ist natürlich auch eine Aufgabe, jemanden zu finden, dem man so vertrauen kann. Das muss nicht immer die erstbeste Person sein, aber ich habe jemanden ganz tollen gefunden und bin sehr dankbar dafür.
Toll. Kann ich mich dem Appell von Kostja nur anschließen? Das ist was ganz Wunderbares. Ich habe es vor einigen Jahren mal gemacht, da hat es mir auch geholfen. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, da hilft mir mein Mann immer am besten.
Ja.
Das ist so mein privater Psychologe, da hört sich immer alles an. Aber es natürlich, ist ich will es damit nicht ins Lächerliche ziehen, um Gottes Willen, weil es ist natürlich was anderes, wenn wirklich jemand mit einem spricht, der da auch einen ganz anderen Zugang hat und auch von der Psychologie viel mehr Ahnung hat. Insofern, es ist schon gut, wenn man da auch zu einer Expertin oder einem Experten geht. Was würdest du zum Frühstück niemals essen wollen?
Oh, was würde ich niemals essen wollen? Das ist schwierig. Also da ich mittlerweile vegan bin, ist, glaube ich, alles Tierische würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr essen wollen. Was ich früher zwar geliebt habe, auch so leckeren, guten Bacon und sowas, da wäre ich der Erste gewesen, der aufgestanden wäre dafür. Aber mittlerweile, ich liebe es vor allen Dingen eher, mich leicht zu ernähren am Morgen irgendwie. Bei mir ist es ein gutes Müsli mit Früchten, das liebe ich, oder so ein Porridge mir selber zu machen, das reicht mir, oder einfach einen guten Shake.
Aber so Eier und so ist das ist ja auch tierisch, also das ist natürlich, da bist du auch total konsequent. Du bist nicht ein Teilzeit-Veganer, gibt's ja auch, ne, die das so ein bisschen mischen, so Flexi-Ganer oder Vegetarier,
was es genauso gibt. Es gibt eine Sache, da sündige ich ein wenig, gebe ich ehrlich zu, und jetzt das ist Wein, ja, wo ich diesen wunderschönen Weinschrank gerade vor mir sehe.
Ja, der nur ausgestellt ist jetzt, weil wir wollen auch ein bisschen gut Energie sparen jetzt. Ich habe hier teilweise Licht angemacht, weil November in Hamburg ist natürlich wieder so ein bisschen dunkel. Ja. Aber der ist natürlich eigentlich nur dann sinnvoll, wenn er auch an ist.
Vollkommen
aber richtig. Er ist voll, wie du siehst.
Er ist voll, wie ich sehe. Ja, das ist gut.
Veganer Wein, den gibt's ja auch. Ne?
Veganen Wein gibt's auch. Da taste ich mich jetzt mittlerweile auch so langsam ran. Aber ich habe noch wahnsinnig viele Flaschen einfach auch, die nicht vegan sind. Und die werde ich, glaube ich, dann auch nochmal irgendwann trinken. Aber sonst bin ich da komplett konsequent.
Aber da hilf mir doch bitte mal, was ist denn jetzt? Weil bei Wein würde ich nie auf die Idee kommen, dass der nicht automatisch vegan ist, weil es ist doch ein Naturprodukt. Oder ist das, was hat das mit tierischen Zutaten zu tun?
Es gibt tatsächlich noch Weingüter, die den Wein irgendwie durch irgendwelche Mägen dann doch noch filtern. Das gibt es.
Oh Gott, das habe ich noch nie was von gehört.
Oder auch, dass sie mit Milchsäurebakterien irgendwie behandelt werden, um länger haltbar zu sein. Gerade Rotweine sind da betroffen. Und das wusste ich auch alles nicht. Das wurde mir irgendwann gesagt, nachdem ich irgendwie ein Glas Rotwein in der Hand hatte. Und ich dachte, oh, gut zu wissen. Ist gar nicht vegan, wusste ich gar nicht. Und sonst Eier, war nie der große Ei-Fan und braucht jetzt nicht das Frühstücksei. Deswegen vermisse ich das auch gar nicht so. Zumal ich mir mittlerweile ein sehr gutes Tofu-Scrambled-Eggs machen kann.
Ja, ich bin nämlich ein sogenannter Teilzeit-Veganer. Ich esse in der Woche total vegan. Nur wenn ich dann socialize am Wochenende mich treffe, dann, ich finde es super. Ich finde auch die vegane Bewegung super, aber da bin ich dann inkonsequent, weil ich will halt auch nicht immer dann den Gastgebern sagen, du, ich esse jetzt weder Fisch noch Fleisch und kannst du nicht irgendwas, ich kann dir auch ein Rezept geben, das ist total lecker, aber das ist dann zu kompliziert. Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt eingeladen wirst, das ist dann ja, wissen Sie schon, ja, Kostja ist halt vegan und dann kriegst du da Gemüse extra und irgendwelche anderen Kreationen.
Vollkommen. Also mein fester Freundeskreis, der weiß natürlich, dass ich vegan bin. Die achten auch darauf, aber ich bin der Letzte, der irgendwie sowas sagen würde, wenn ich irgendwo eingeladen bin, hey, übrigens, ich bin vegan, sondern ich komme da einfach ganz normal hin und esse dann einfach die Beilagen und ich gebe mich auch mit einer Pommes und einem Salat zufrieden. Also wirklich, ich bin da nicht anspruchsvoll, obwohl ich ein kompletter Genussmensch bin, aber ich will nicht, dass jemand irgendwie extra Mühen hat, nur damit ich irgendwie mein Essen bekomme. Dafür bin ich ja selber verantwortlich, das ist meine Entscheidung gewesen und da muss nicht jemand anders für leiden.
Du hast ein neues Projekt am Start, und zwar Der Rattenfänger 2. Das ist die zweite Staffel der Audible-Krimi-Mystery-Thriller-Serie, habe ich gelesen. Ich habe auch schon, ja, also man kann auch auf das Krimi, glaube ich, verzichten. Ich habe leider bislang nur einen kleinen Teil mir anhören können. Da gab es nur so ein Snippet. Insofern, ich hätte es wirklich als Vorbereitung gerne gehört, ja, weil ich liebe auch Hörspiele. Aber da spielst du zum zweiten Mal den Charakter, wie heißt der? Moment, Jakob, das muss ich einmal, Jakob Bannermann. Und das ist, ja, glaube ich, jetzt im zweiten Teil ist er zum Kommissar aufgestiegen. Was mich interessiert, was ist für dich leichter? Wobei, Schauspielern ist immer schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es als Schauspieler eine Herausforderung ist, nur mit der Stimme arbeiten zu können, in Anführungsstrichen. Du hast halt keine Mimik, du hast keine Gestik, du musst alles in die Stimme packen. Überinterpretiere ich das oder ist das tatsächlich eine andere Art des Herangehens an so einem Projekt?
Ja, also ich war auch schon so, als die Anfrage kam, habe ich mich auch gefragt, oh, kriege ich das so hin? Ist schon was anderes, natürlich im Studio zu stehen. Man hat natürlich Vorstellungen von so dunklen Räumen, in denen man dann den ganzen Tag steht, wo kaum Energie ist und man da irgendwie alles in die Stimme legen muss. Ganz so ist es Gott sei Dank nicht. Bei Audible hast du wirklich sehr, sehr lichtdurchflutete, schöne Räume, in denen man sich wohlfühlt, in denen man gut arbeiten kann. Und ich habe selber als Kind sehr viel synchronisiert. Das heißt, ich kenne die Situation, vor so einem Pult zu stehen und Texte irgendwie einzusprechen. Und habe dann auch gemerkt, natürlich habe ich mich mit dem Text und dem Ganzen auseinandergesetzt, habe mich vorbereitet. Und das ist dann genau wie in der Schauspielerei. Hm. Ich fange dann an, genauso vor dem Pult, vor dem Mikro zu spielen, meinen Körper zu bewegen, ohne
alles
große,
ein, ne?
Genau, exakt. Also ich setze den ganzen Körper ein, ohne viel Geräusche zu machen. Natürlich muss ich ein bisschen aufpassen dann in dem Moment. Aber ich fange dann auch an zu spielen und das legt sich dann automatisch auch in die Stimme rein. Und gerade wenn man so tolle Kollegen hat wie
Nina Horst und dann
Heino Ferch ist
auch dabei. Also richtig, genau,
tolle Schauspielkolleginnen, ne? Und Kollegen und auch Sprecher, die einfach einem die Arbeit wahnsinnig einfach gemacht haben, weil ich auch das große Glück hatte, gerade im ersten Teil, dass Nina vor mir aufgenommen hat. Also wir waren selten zusammen im Studio, muss man
sagen.
Wäre
nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Das halte ich auch für eine weitere Herausforderung, dass man dann ins Leere auch schauspielern muss, ne? Und sich das, also derjenige, der als Erster aufnahm, hat, glaube ich, wirklich die A-Karte gezogen. Weil also sonst kann man ja noch irgendwie dann darauf reagieren, auf das vorher schon Eingesprochene. Ne?
Vollkommen. Ja. Und so war es auch im ersten Teil, da hatte Nina die A-Karte. Ich spreche
es
einfach mal aus.
Du sprichst es einfach aus, genau. Nein, alles gut. Ich will nur nicht irgendwie explicit Content nachher noch anklicken müssen.
Okay, dann sage ich es nochmal.
Also
im ersten Teil hatte Nina die A-Karte.
Da müssen wir schon schlimmer, da können wir noch mal was anderes vom Stapel lassen.
Und ich hatte das große Glück, einfach ihre Stimme dann immer oder zu 90% davor einfach zu hören und darauf reagieren zu können. Beim zweiten Teil war es dann ich, der davor aufgenommen hat. Und da musste ich mir dann ein bisschen mehr vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist das auch unser Beruf, uns Sachen und Dinge vorzustellen. Und das kriegen wir dann auch irgendwie schon hin.
Aber es ist einfach Natur der Sache, dass ihr ja einfach, wenn ihr in einer gewissen Liga spielt, ihr seid sehr viel gebucht und es ist ganz schwer, einfach da zusammen auch mal Termine zu finden. Also das ist der Grund. Oder ist es einfach von vornherein schon so geplant, es wird gar nicht versucht, euch unter einen Hut zu bekommen, um mal zu sagen, es wäre doch auch toll, wenn wir mal ein Set von 3 Stunden oder 4 Stunden mit Pausen da zusammen mit denen einspielen können, wenn sie Szenen zusammen
das
haben.
Das ist schon so geplant. Mhm. Also natürlich ist es schwer, die Nina Hoss überhaupt irgendwie zu bekommen, weil die einfach immer arbeitet, immer in tollen Projekten ist, auch in Heino Ferch natürlich. Aber es ist auch von Audible vorhinein so geplant, dass wir einen gemeinsamen Aufnahmetag haben, wo wir uns ein bisschen einspielen können, miteinander arbeiten können. Und da sind wir natürlich als Schauspielerinnen und Schauspieler wahnsinnig dankbar auch für. Aber es funktioniert ja auch so, dass man alleine seine Texte komplett durcharbeitet. Sonst muss der andere wieder warten im Nebenraum, bis man mit den anderen die Szenen gesprochen hat. Und dass dieser Zeitaufwand ist dann so viel immens größer, als wenn man alleine 2-3 Tage wirklich einmal komplett alle seine Texte runterrattert und runterspricht, als wenn wir alle gemeinsam sind.
Guck mal, wieder was gelernt. Ne? Da ich als Naivling habe mir das so vorgestellt, dass es leichter ist für euch, wenn ihr zusammen seid. Aber du sagst gerade das Gegenteil. Also ist spannend, ne? Wie das also vom Arbeitsfluss auch so ist.
Das ist richtig, ja.
Kann man denn dem zweiten Teil auch folgen, wenn man den ersten noch nicht gehört hat? Oder würdest du sagen, nee, liebe Leute, dann lieber, es ist einfach von der Spannung und von der Energie besser und wichtig, wenn man den ersten Teil auch gehört, weil es baut ja aufeinander auf, ne? Also
genau, es baut aufeinander auf, es spielt in demselben Ort, in Freidorf, in Sachsen, aber man könnte wahrscheinlich auch mit dem zweiten direkt anfangen, weil es einfach ein in sich geschlossener Krimi nochmal ist, der aber natürlich auch mit dem ersten zu tun hat. Deswegen, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, sich den ersten nochmal reinzuziehen und den irgendwie sich anzuhören, wenn man den noch nicht gehört hat, weil der auch wahnsinnig spannend ist. Also ich selber habe ihn mir auch damals angehört und das war für mich, als würde ich ihn gar nicht kennen, diesen Fall, weil ich meine, wir sprechen diesen Fall da ein, haben unsere Texte, aber was ja alles im Nachhinein dann noch in der Bearbeitung dazukommt, ja, die ganzen Geräusche, die Musik, ist alles wahnsinnig düster. Es war unfassbar spannend für mich, so dass ich irgendwann selber vergessen habe, liegt auch an meinem Gedächtnis, wie es eigentlich ausgeht und wer eigentlich schuldig war und der Täter ist am Ende oder die Täterin. Und genauso war es dann auch im zweiten Teil, dass es jetzt ja eine irre spannende Geschichte ist, die auch wieder mit einer Sage irgendwie zu tun hat. Ich meine, im ersten Teil geht es um den Rattenfänger.
Der Rattenfänger, ne? Diese ganz bekannte Geschichte, die ja auch so ein bisschen mystische Hintergründe hat, ne? Und man denkt immer, ist der jetzt, also ich habe mich eigentlich nie so genau mit dem Thema beschäftigt, aber ich glaube, das ist, kann auch sehr übernatürlich interpretiert werden, dass es irgendwie ein Wesen ist, das von einer anderen Welt kommt, aber vielleicht ist es auch falsch interpretiert.
Aber es ist ganz spannend. Ich glaube, diese ganzen Fabeln und Mythen, die es so gibt, die kennen wir ja alle und haben die alle irgendwie mal gelesen. Ich habe die jetzt auch alle gar nicht mehr so präsent im Kopf gehabt. Aber gerade im zweiten Teil geht es dann auch plötzlich darum, dass Jugendliche verschwinden, beziehungsweise nicht Jugendliche verschwinden wie im ersten Teil, sondern dass sie irgendwie in Straftaten verwickelt sind, die große Parallelen haben zum Struwwelpeter, zu den Geschichten des
Struwwelpeters. Die ja ehrlich gesagt ganz schön hardcore sind. Also das ist ja die Vorstufe zum Splatter, wenn man sich das heute mal anschaut, was man da teilweise zu...
Es ist
so krass. Ne?
Ja. Ja, es ist,
ich sag nur mit den Fingern abschneiden und verbrennen bei lebendigem Leib und
all solche Geschichten. Deswegen, da kann man sich auch auf diesen Teil jetzt beim Rattenfänger 2 echt auf was freuen und man muss ein bisschen ein hartes Gemüt haben. Es ist jetzt vielleicht auch empfohlen, zu zweit sich sowas anzuhören, weil das wirklich düster und gruselig ist.
Also auch deftig. Also würdest du sagen, so ein bisschen Fitzek-Vibes auch. Also der hat ja auch manchmal so Szenen, wo man denkt,
Exakt, ja. Okay. Also da kriegst du auf jeden Fall Gänsehaut.
Magst du es denn privat auch gerne mal gruselig, spannend, deftig? Also wie ist so deine Einstellung? Es gibt ja Team-Horror und Thriller, wenn es denn wirklich gut gemacht ist. Es gibt natürlich auch super cheesy Geschichten, wo man sagt, mein Gott, also auch gerade was Horror angeht. Aber wenn es richtig so auch doppelbödig ist und gut produziert, bist du da auch zu catchen mit so Horrorgeschichten, guten Horrorfilmen oder Thriller?
Auf jeden Fall, ja.
So Mischung aus Thriller und Horror gibt es ja auch. Manchmal verschmelzen ja auch die Genres ineinander. Ne?
Total. Also es gibt immer so Phasen. Früher, ich glaube, das war so meine 20er, Anfang der 20er, da habe ich wahnsinnig gerne Horrorfilme geguckt und so Thriller und alles, was so düster war. Ich glaube, da wollte ich mal so ein bisschen meine eigenen Grenzen austesten.
Aber auch so die deftigen so, weil ich weiß das noch, als ich auch so Ende in den 19, 20 Jahren so, wo es dann so losgeht, wirklich ganz erwachsen zu werden, habe ich mir ja diese ganzen Zombie-Sachen mal reingezogen, die total scheiße im Nachhinein sind. Das ist so schlecht produziert, aber es war irgendwie so eine Art Mutprobe, ne? Also auch schon vielleicht als 16-Jähriger.
Ja, total. Ach, da gab es so viel. Ich meine, ich habe mir jetzt aber auch gerade vor kurzem erst, war ich im Kino und habe mir den neuen Exorzisten angeguckt. Weil ich kenne natürlich das Original von damals, habe ich mir irgendwann angeschaut, an den fand ich damals unfassbar heftig. Und es gibt auch einen ganz tollen Podcast, den ich mir angehört habe, der heißt, What Went Wrong, glaube ich. Da geht es um große Filme, die Riesenerfolge wurden, was aber hinter den Kulissen da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und unter anderem auch um den Exorzisten, wie
ganz spannend, ich habe das auch gelesen, dass die Linda Blair irgendwie durch diese Effekte, wo sie so von dem Dämon durchgeschüttelt wird, hat sie, glaube ich, einen Rippenbruch erlitten.
Oder der Regisseur hat, um einen Schockmoment zu erzeugen, eine Schrotflinte neben ihrem Gesicht abgefeuert und so. Und also Sachen, die natürlich heutzutage Gott sei Dank nicht mehr möglich sind und so nicht mehr passieren dürfen.
Dagegen ist Til Schweiger ein Waisenknabe, ne? Also, aber ist ein anderes Thema. Ich will ihn jetzt, ne? Also, ich schätze Til Schweiger wirklich sehr, ne? Also, ich will dieses Fass gar nicht aufmachen.
Gott sei Dank jetzt da.
Ja, aber ich glaube, da ist das wirklich absoluter Kindergeburtstag gewesen, was er da mal von sich gegeben hat.
Auf jeden Fall. Und auch der zweite Teil jetzt, natürlich kann ich das jetzt mir alles anders angucken. Früher als Kind habe ich natürlich diesen ganzen Background vom Film nicht gesehen. Ja. Natürlich sehe ich jetzt Filme auch ein bisschen anders, aber trotzdem hat er mich auch wieder ein bisschen gegruselt und es hat dann irgendwie auch gut getan. Also ab und zu tue ich mir so solche Filme dann ganz gerne an.
Weißt du noch, was du als 5- oder 6-Jähriger, also als kleiner Junge werden wolltest? War da schon Schauspielgehen am Rausploppen bei dir oder gab es nochmal so einen ganz anderen Wunsch, der da in deinem Kopf
also Schauspiel rumspuckte? Gar nicht. Ich glaube, ich habe auch lange gar nicht verstanden, dass das ein Beruf ist. Das fing bei mir erst so mit 14, 15, 16 an, als ich dann meine ersten Jahre Erfahrungen gesammelt habe, irgendwie in der Filmbranche und auch am Theater, dass ich merkte, okay, das ist ein Beruf, von dem man vielleicht auch mal irgendwann leben kann, wenn es denn gut läuft. Ich kann mich gar nicht so explizit an etwas erinnern. Also ich weiß, dass ich mal vom Feuerwehrmann gesprochen habe, wahrscheinlich wie der Junge damals. Das so
oder Baggerfahrer.
Genau, oder? Und sowas in diese Richtung. Ja. Aber so richtig, ich habe meine Eltern haben mir auch immer alle Freiheiten immer so gegeben, dass ich mich so frei entfalten kann.
Ausprobieren einfach.
Ausprobieren kann. Und das fand ich, und dafür bin ich denen bis heute ganz dankbar. Und wir hatten eh so einen Künstlerhaushalt. Meine Eltern, meine Mutter war ja Balletttänzerin, mein Vater selber auch Schauspieler, sie hatten eine Musicalschule. Wir hatten immer wieder irgendwelche Künstler zu Besuch bei uns zu Hause. Es wurde getanzt, Klavier gespielt in einer großen Runde und wir Kinder saßen immer so dazwischen. Und ja, das war irgendwie alles so eine Freiheit, die wir da gelebt haben, was sehr, sehr schön war. Und ich glaube, mein anderer erster richtiger Berufswunsch, den ich hatte, der kam aber auch erst viel später. Also das war dann irgendwann zu sagen, ich hätte Lust, mit Kindern zu arbeiten, als Erzieher zu arbeiten, im Kindergarten, in der Vorschule, irgendwie sowas in diese Richtung. Da habe ich dann auch irgendwann ein Praktikum im internationalen Kindergarten hier in Hamburg gemacht. Das waren alles so Sachen, die mich interessiert haben. Ja, und jetzt.
Ja, nochmal, ne, vielleicht Plan B, aber ich glaube, das läuft bei dir so gut seit jetzt so vielen Jahren. Du bist ja jetzt schon, du bist ja vor der Kamera schon fast 30 Jahre jetzt, ne? Du hast angefangen als Elfjähriger, oder?
Die Zahlen jetzt hört, sagen, schockiert einen das immer, aber
nein, du bist stimmt. So, du sitzt ja hier vor mir und siehst aus wie Ende 20, mein Lieber, du weißt ja, ne, komm, aber also du hast ja nur wirklich von Mutter Natur und deinen Eltern so gute Gene mitbekommen, dass du dich nicht beschweren musst. Ich habe gelesen, dass deine Kindheit klischeehaft im positiven Sinne behütet war. Also du hattest nie zu strugglen, du hattest keine großen Kämpfe auszufechten. Ist es wirklich so, dass so Gefühle wie Hass und Wut dir fremd waren? Das musstest du erst erlernen, weil das einfach, aber das ist ja so geil. Ich finde das so bewundernswert, wenn man so toll aufwachsen kann, ne, als Kind,
ja,
so behütet.
Ich sag mal so, für meinen Beruf war das ein bisschen hinderlich, weil ich da dachte, oh Gott, was sind das für Emotionen, die ich jetzt da herstellen soll, die kenne ich gar nicht. Aber das ist vollkommen richtig. Ich bin ganz wohlbehütet aufgewachsen. Wie gesagt, im Künstlerhaushalt, viele Freiheiten gehabt. Eltern haben mir so viel Liebe geschenkt die ganze Zeit. Und deswegen war das, glaube ich, so die erste Erfahrung, die ich dann am Set bei Sommersturm damals, weiß ich noch, da war ich gerade 18, habe meinen ersten Kinofilm drehen dürfen mit Marco Kreuzbein als Regisseur. Und plötzlich hieß es, ja, da muss mehr Wut rein. Ja, und ich konnte die gar nicht herstellen. Ich wusste gar nicht, wo sie herkommt. Und das war dann echt ein Prozess und total schön auch herauszufinden, dass ich auch irgendwo tief in mir das habe und das herstellen kann. Und es ist ja auch total wichtig, ab und zu mal Wut rauszulassen, habe ich ja auch jetzt gelernt dann irgendwann, ja. Und damit das irgendwie alles zu verarbeiten, ja, was in einem so brodelt. Aber das war sicherlich ein Prozess, ja, über viele Jahre.
Wie gesagt, dann natürlich für deinen Job war es eher kontraproduktiv, aber ich finde es natürlich was Wunderschönes. Das ist natürlich das, was man allen Kindern wünscht, dass die so auch angstfrei aufwachsen und ohne diese negativen Gefühle. Und das ist ja leider Gottes sehr selten, muss man sagen, ne? Wie viele Kinder kriegen so viel mit und auch an Streitigkeiten der Eltern oder werden von den Eltern auch ganz schön teilweise gedemütigt oder erniedrigt. Das ist schon, also insofern freue dich mal lieber, auch wenn es für
das
dich dann
vielleicht. Also um Gottes Willen, ich will verstehen, ich tue das total, weil also ich glaube, gerade je älter man wird und je mehr man sich auch mit Freunden über so ein Thema sich auseinandersetzt, ja, und sieht einfach, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dass bei den Eltern, dass die überhaupt noch, wenn die überhaupt noch zusammen sind oder dass das Verhältnis irgendwie gut ist zu den Eltern, da gibt's immer irgendwelche Probleme, ja, und ich will jetzt nicht behaupten, dass bei mir immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich nicht auch Sachen jetzt noch verarbeiten muss, gerade vielleicht, weil es so schön war und muss mal gucken, was macht das überhaupt mit mir, wenn alles immer so reibungslos gelaufen ist, ja. Habe ich jetzt mehr Probleme, wenn ich plötzlich eine Hürde im Leben habe, damit
guter
umzugehen
Punkt.
Und so, ne, also das macht ja auch ganz viel mit einem, aber das ist nichts, was ich meinen Eltern vorwerfen kann, sondern wo ich mir selber Gedanken machen muss, wie gehe ich damit um und das ist total spannend und ich bin meinen Eltern einfach unglaublich dankbar, ja, für diese Erziehung.
Stichwort Probleme. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, ja, die Zeiten, wo du hast gesagt, nur es ist grau, es sind düstere Zeiten jetzt von der Jahreszeit her. Ich habe es dann gleich übertragen auf, dass es also generell düstere Zeiten sind. Wobei ich immer da auch einordnen muss, also wir haben ja ein sehr schönes Leben, uns geht's gut. Das muss man einfach nochmal sagen. Aber man spürt ja, wenn man durchlässig ist, dass eben sehr vieles sich sehr negativ entwickelt in so vielen Punkten. Wie gehst du damit persönlich um, gerade als künstlerischer Mensch, der ja auch mehr Sensibilität hat als viele andere, die es vielleicht noch ein bisschen dicken Fell ab prallen lassen können. Macht das was mit einem und wie gehst du damit um, dass man irgendwie gar nicht aus diesen schlechten Nachrichten irgendwie rauskommt?
Extrem. Also wenn man sich die Nachrichten anguckt, ist es ja nur noch grausam, was man zu sehen bekommt auf so vielen Ebenen und Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Punkt erreiche, dass ich mal sage, boah, ich muss jetzt mal irgendwie eine Woche kurz mal mich da rausnehmen und mir keine Nachrichten angucken. Nicht, weil es mich nicht interessiert und ich es nicht wahrhaben will, was da gerade passiert in der Welt, aber weil es einem selber irgendwann auch nicht mehr gut tut. Ja, und man kriegt immer so eine Nachrichtenwalze, von der man dann irgendwann irgendwie auch so erdrückt wird. Und ja, aber man muss genauso gucken, okay, was kann man da machen? Ja, wie können wir da irgendwie gucken, wie können wir damit umgehen, viel darüber sprechen? Also ich rede viel mit meinem Freundeskreis über die ganzen Themen, die gerade in dieser Welt passieren und versuche das so zu verarbeiten und zu verstehen. Und aber das ist, glaube ich, immer schwer, Dinge zu verstehen, während sie gerade passieren. Ja, das ist, fällt natürlich einige Jahre später dann immer dann doch ein bisschen einfacher mit einer Draufsicht, aber ja.
Aber wie nimmst du die konkreter mal, diese Auszeit von Medien? Ich kann das mal so als Beispiel sagen, wenn ich mal in unserer Zweitwohnung bin, auf den Balearen da, bin ich dann wirklich ganz gezielt so drauf, dass ich sage, nein, ich schalte jetzt gezielt auch die Tagesschau nicht ein, die Nachrichten nicht und versuche auch mein Handy wirklich nur zu nutzen, um zu kommunizieren, um was Schönes mal zu recherchieren, aber ich will mal irgendwie eine Woche gar keine Nachrichten sehen, was schwer ist. Aber nimmst du dir das, also weil du manchmal ja auch Auszeiten nimmst, wir hatten bei unserem ersten Gespräch, da hast du mir erzählt, dass du einmal im Jahr wirklich auch dann sehr lange reist und auch mal, ne, so wirklich tolle lange Reisen unternimmst und das ist ja auch natürlich ein guter Punkt, ne, wo man dann vielleicht sagen, so jetzt mal
vollkommen Kopf richtig. Also ich habe auch diese Phasen, wo ich sage, so, ich will jetzt irgendwie keine Nachrichten gucken, ich will mein Handy nicht in die Hand nehmen, beziehungsweise gerade Social Media darf man dann auch einfach nicht öffnen, weil man da auch von Nachrichten natürlich bombardiert wird. Und ja, das sind dann schon auch diese Reisen, die ich dann für mich unternehme, ob es dann irgendwie damals Neuseeland war oder Kapstadt, wo ich auch gerne bin. Was hilft, sind oft andere Zeitzonen, ja, wo man dann einfach wirklich abgekapselt ist vom eigenen Umfeld und von den Nachrichten. Ich plane jetzt lustigerweise gerade so nach Skandinavien hochzufahren mit dem Auto, mit meinem Eheauto, so eine kleine Reise zu machen. Und
ja, aber nicht jetzt im Winter, ne? Oder
doch? Ja, das ist jetzt witzig. Jetzt im Winter. Und auch da heißt es für mich dann wirklich das Handy nutzen, wenn ich es wirklich brauche. Und mal wirklich runterzukommen. Ja, ich gehe auch gar nicht in die Städte wirklich so nach Schweden, sondern irgendwie mehr so aufs Land in kleine Hütten, wo man einfach runterkommen kann und mal wieder sich so ein bisschen sortieren kann. Ich meine, ich lebe und bin hier aufgewachsen in Hamburg, liebe diese tolle Stadt. Aber hier prasselt so viel auf einen ein die ganze Zeit. Dann natürlich, was in der Welt überhaupt gerade passiert. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, einfach mal wieder zu sich selber auch zu finden, mal runterzukommen. Und das heißt nicht eben das, was diese Grausamkeiten, die da passieren, auszublenden.
Nicht verdrängen, klar.
Aber ich glaube, einfach mal auch wieder zu sich selber zu finden, weil die ganze Zeit passiert irgendwas. Man hat das Gefühl, man muss die ganze Zeit funktionieren, höher, schneller, weiter. Und ich glaube, das ist einfach auf lange Sicht nicht gesund und macht uns alle krank. Und deswegen nehme ich mir diese Phasen auch immer mal, zu mir selber zu kommen.
Muss ich jetzt nachhaken, weil ich liebe auch Skandinavien, aber im Herbst, Winter, das finde ich schon speziell, weil das ist ja noch eher dunkel da und es ist sehr viel Düsternis. Das stört dich also nicht, weil ich würde jetzt in dieser Jahreszeit eher irgendwo anders, also gerade du hast schon Südafrika, Kapstadt erwähnt. Wie erklärst du das, dass dich das überhaupt nicht abschreckt, diese Dunkelheit, die da jetzt auf dich war? Ist es irgendwie, magst du das auch mal so kuschelig? Und
ja, eben dieses Kuschelige, ich glaube, darauf habe ich gerade extrem Lust. So. Also ich bin jemand, der natürlich auch liebt, immer in die Sonne zu gehen, in die Wärme. Das gibt mir ganz viel Kraft und Energie. Aber die Vorstellung, so eine kleine Hütte zu haben, mit einem kleinen Kamin vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht irgendwo auch eine Sauna oder am See.
Oder Schnee vielleicht.
Schnee wäre ja auch ganz was Besonderes.
Das wäre mal was Besonderes.
Wie lange das E-Auto dann durchhält. Aber
ich hoffe mal nicht, dass es Schnee gibt. Das wird
aber es ist alles möglich. Und es ist vor allem, es ist auch nicht teuer. Man kann ja wirklich die kleinsten schönen Hütten da irgendwie buchen über Airbnb oder sonst wo und kann da einfach wirklich entspannt mal runterkommen. Und diese Dunkelheit, damit habe ich gar nicht so das Problem, wenn ich in der Hütte bin und meine Ruhe habe, tagsüber dann einfach im Wald so ein bisschen spazieren gehen kann. Das gibt einem, glaube ich, auch ganz viel Kraft.
Aber es ist für dich dann auch wirklich wichtig, zum Runterkommen auch für dich zu sein, weil da kann ich jetzt auch dir aus meinem Bekanntenkreis ganz viele Leute aufzählen, die sagen, würden sie sich super schnell langweilen oder sie würden das nicht wollen. Sie möchten gar nicht so mit sich selbst konfrontiert werden, weil das finde ich sehr inspirierend und auch spannend, dass du das erzählst, weil ja viele dafür auch zurückschrecken, mal einfach nur mit sich zu sein und mal sich selbst zu spüren und Spaziergänge und einfach auf eigene Faust mal was zu machen und mal auch mit sich selbst klarzukommen und nicht abgelenkt zu werden.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also sich selber auszuhalten, ja, das ist, also glaube ich, ein ganz großes Thema und das ist etwas, und da kommen wir wieder zur Therapie zurück, was mir sehr geholfen hat, weil da musst du dich mit dir selber konfrontieren. Ja, wie tickst du eigentlich selber, wenn du mit dir selber alleine bist und nicht direkt das Handy in die Hand nimmst und dich ablenkst wieder mit Social Media oder anderen Dingen oder irgendeinen Film guckst oder... Und das ist total spannend. Ich konnte das tollerweise immer schon, auch bevor die Schauspielerei bei mir anfing, selbst in der Schulzeit oder als ich dann meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich saß ganz oft einfach nur so da auf der Couch und habe vor mich hingestarrt. Von außen sah das bestimmt total psycho aus, wie ich da so saß. Aber ich habe einfach so ein Gedankenkarussell dann gehabt und habe dann über mein Leben nachgedacht. Oder wenn ich um die Alster jogge, dann höre ich manchmal Musik, aber manchmal auch einfach genieße die Ruhe und lass meine Gedanken fließen und guck, was dann so passiert. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen verlernt haben, zumindest die, die in Großstädten leben und die ganze Zeit diese Schnelligkeit leben. Ja,
ja, und auch ewig zugeballert werden mit Reizen und man will sich auch natürlich berieseln lassen. Und also ich finde das sehr inspirierend. Zum Glück bin ich da ähnlich wie du, weil ich genieße das auch und ich merke auch, dass das einem sehr, sehr gut tut, wenn man mal einfach Handy weg und einfach mal auch die Gedanken schweifen lässt, auf sich selbst, auch mal in sich selbst reinhört und nicht irgendwie sich immer zuknallt mit irgendwelchen Reizen und Ablenkungen. Man darf
nicht falsch verstehen, es ist halt, fällt mir halt überhaupt nicht einfach, ne? Also ich finde es auch wahnsinnig kompliziert ab und zu,
aber
weil auch ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Schimpanse, der halt irgendwie nach 2 Sekunden denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, aber es dann doch wieder zuzulassen und dann geht es dann doch wieder relativ schnell, dass man sich da fallen lassen kann.
Aber wie gesagt, finde ich generell sehr inspirierend, auch toll, dass du das ganz gezielt probierst. Auch das kann ich auch noch raussenden. Probiert's mal, liebe Leute, weil das ist gerade in unserer Zeit. Und wenn ihr euch mal alle hinterfragt, wir alle sind ja auch leider so kranksüchtig nach diesem Smartphone. Auch ich selber merke auch manchmal, kannst du mal aufhören, ständig zu checken, ob jetzt wieder noch was bei Instagram ist oder eine neue WhatsApp-Message. Du hast da schon so einen Automatismus entwickelt, wir alle, glaube ich. Und das ist echt nicht gut, glaube ich.
Nicht gesund.
Also, wir haben ja über die Weltlage gesprochen und ich finde die Vorstellung, wenn es Religion an sich nicht geben würde, dann wäre die Welt doch tatsächlich ein besserer Ort. Was würdest du sagen? Weil ich habe gelesen, du bist auch vom Naturell eher ein Atheist. Du glaubst zwar auch an eine höhere Macht vielleicht in uns allen, aber so mit Religion kannst du nicht viel anfangen, wie ich auch. Damit würde ich gleich sagen, jeder kann glauben, was er will. Ich will niemandem seine Religion schlecht machen vorab. Ne? Man kriegt ja mal schnell dann auch irgendwelche bösen Mails und so. Aber trotzdem glaube ich, dass die Religion in vielerlei Hinsicht ganz oft der Ursprung für Konflikte ist, auch also auf der Welt. Und wäre die Welt ein besserer Ort oder wie siehst du das?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil keine Ahnung, wo es dann hingeht und wie die Leute dann mit sich selber umgehen. Ich glaube, Religion kann ja auch, wie du selber auch sagst, ganz vielen Leuten einen Halt geben. Ja, und das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Nicht jeder ist so stabil wie wir jetzt oder wie ich mich selber fühle. Ich stehe gut im Leben und kann gut mit mir selber irgendwie umgehen. Aber es gibt auch Menschen, die natürlich das nicht haben und diesen Halt nicht haben, das Umfeld nicht haben, diese Menschen um sich herum, ja. Und dann kann eine Religion natürlich einem helfen, ja, ein soziales Umfeld zu schaffen auch. Also total, total wichtig. Aber natürlich bringt Religion auch andere Seiten mit sich. Hat aber auch damit zu tun, dass Menschen, jeder interpretiert Religion und Dinge anders als andere wiederum. Und der eine extremer, der andere weniger extrem. Und ich glaube, würden wir alle ein Miteinander eher finden, weil Religion kann ja auch koexistieren, also verschiedene Religionen.
Religion kann was Wunderbares sein, wenn sie nicht missbraucht wird, kann ich dazwischen grätschen, weil es ist einfach so traurig, dass es eben nicht sein kann, dass man immer nur sagt, in einigen Bereichen, das ist die einzig wahre Religion. Das ist, glaube ich, die Ursache, dass eben einige Menschen meinen, und egal ob jetzt Christen oder Muslime oder, wobei ich glaube, im Buddhismus und im Hinduismus gibt es sowas nicht da, die sind ganz entspannt und die lassen auch andere Religionen neben sich bestehen. Es ist immer so, früher war es die Christen, jetzt ist es eher vom muslimischen Bereich, dieses absolutistische, ne? Also das ist der einzig wahre Gott und nur wer an den glaubt, der kommt dann ins Paradies und das ist, glaube ich, der Grund. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit und ich glaube, wenn wir einfach anfangen würden, mehr ein Miteinander zu schaffen, mehr aufs Gegenüber zu achten, zu gucken, wie kann ich das mein Leben so führen, wie es für mich gut ist, ohne anderen zu schaden, dann wäre uns allen, glaube ich, geholfen. Aber so funktioniert's leider einfach nicht, wenn man die Nachrichten halt anmacht und guckt, was da gerade passiert im Nahen Osten auch, aber überall auf der Welt. Also passiert das ja. Jeder guckt dann doch nur auf sich selber und das zeigt einfach, dass wir als Spezies Mensch einfach auch noch nicht sehr weit entwickelt sind und wenn wir uns da nicht schleunigst ändern, wir auch nicht sehr lange noch existieren werden wahrscheinlich in diesem schönen Universum. Aber das ist schon sehr, sehr tragisch, das oft zu sehen.
Da sagst du was, weil also man verdrängt das, aber manchmal denkt man auch, das kann ja so auf Dauer nicht weitergehen, aus vielerlei Hinsicht. Also entweder
entweder jagen wir uns mit dem Dritten Weltkrieg und Atombomben in die Luft oder wir zerstören uns die Lebensgrundlagen. Es ist schon ein bisschen krank, was der
und es wiederholt sich
Homo
ja
sapiens alles
total
so anstellt.
Ne? Das geht ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass wir uns alle bekriegen, immer gegenseitig. Und ich denke mir dann immer, wenn ich das sehe, sag mal, also wieso können wir dann daraus nicht lernen? Wieso schaffen wir das denn als Menschheit nicht? Und da ist ja so etwas so tief verankert, ja, was anscheinend schwer rauszubekommen ist.
Wir hatten schon das Thema, als Kind bist du so gut aufgewachsen, so behütet, dass du Wut und Zorn nie so richtig gekannt hast, diese Gefühle. Was bedarf es denn heute, um Kostja Ullmann mal so richtig auf Krawall zu bürsten? Also dass du sagst, also ich schätze dich, das meine ich als Kompliment, als wirklich sehr friedlichen, diplomatischen Menschen, der immer versucht, erstmal es im Netten, aber was bedarf es denn, dass du sagst, so, stopp, liebe Leute.
Jetzt erstmal die Fresse, bitte.
So, genau, ja. Sonst gibt's aufs Maul.
Ach, das ist schon schwierig. Also ich glaube, der HSV schafft es häufig, mich auf die Beine zu kriegen.
Aber, da sagst du was.
Ich meine, so lange immer noch nicht aufgestiegen, ist es schon bitter. Aber andererseits ist es irgendwie auch okay, in der zweiten Liga, muss ich sagen. Man kriegt auch top viele Siege zu sehen.
Und solange nicht St. Pauli jetzt vor dem HSV
aufsteigt. Ach ja, auch da.
Also
auch ich sag mal, solange sie nicht aufsteigen und der HSV nicht, das wäre bitter. Also das wäre schon echt bitter als HSVer. Mein Wunschgedanke wäre, dass beide aufsteigen. Das fände ich großartig. Ich mag beide Vereine, aber natürlich ist die Raute in meinem Herzen. Aber sonst ist es echt schwer, mich so richtig auf die Palme zu kriegen. Also ich bin jemand, ich ruhe mir selber und ich, wenn jemand etwas macht, was mich vielleicht dann irgendwie wütend macht, mache ich das auch erstmal mit mir selber aus und guck dann, ob es mich in einer Stunde immer noch so irritiert oder so sauer macht. Und oft ist es ja nicht so. Also
man kommt schneller
runter.
Wenn man
etwas kurz sacken lässt, merkt man ja, okay, so schlimm ist das gar nicht. Und ich bin jemand eher, der versucht das mit einem Lächeln irgendwie, dass man auch am Ende einer Diskussion lachen kann und merkt, mein Gott, um was geht's hier eigentlich? Also klar, man muss jedes Problem ernst nehmen, was man auch in einer Beziehung oder sonst wie hat, im Freundeskreis. Aber man muss auch manchmal das große Ganze sehen und dann sieht man, dass es oft gar nicht so schlimm ist.
Ja, du bist dann doch, hast einen inneren Zen-Master in dir. Also das finde ich toll. Also da, ja. Weil ich glaube, das ist auch gar nicht gesund. Natürlich ist es auch mal wichtig, als Katalysator auch mal zu schreien und sich zu ärgern und auch mal so Gefühle rauszulassen. Wenn man das alles immer nur so wegschluckt, das ist, glaube ich, schwierig. Aber so habe ich die auch nicht verstanden. Nicht, dass du was wegschluckst, aber.
Nee, das gar nicht. Ich glaube, also bei mir ist es schon so, natürlich, wenn ich merke, dass ich oder andere Leute ungerecht behandelt werden, dann kann ich auch mal lauter werden oder dann werde ich sauer. Ja, und dann lasse ich das auch raus, ja, wenn ich das merke. Und das kann auch mal am Set passieren, wenn ich merke, dass Kolleginnen und Kollegen nicht gut behandelt werden, ja, oder Teammitglieder. Und auch dann muss was gesagt werden. So, ne? Und das hat sich aber auch in den letzten Jahren erst bei mir gebildet. Da war ich früher nicht so stark. Ja, habe ich mich auch nie getraut, was sagen zu können als junger Kollege, der am Set dann ist mit den großen erfahrenen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und da merke ich einfach, ja, also da es gibt einfach Dinge, die wichtiger sind.
Ist dann schön, wenn man auch dann älter wird und sich so ein bisschen sich seine Lorbeeren verdient hat und eben auch genau weiß, was man auch für ein Standing hat. Ne? Und das macht einen auch, glaube ich, selbstbewusst. Da kann ich ja auch sagen, als ich vor 20 Jahren mit Interviews angefangen, da hat mir das Herz bis sonst wo geklopft. Und man wird ja auch dann einfach eloquenter und hat eben auch eine andere Art, mit anderen Menschen umzugehen. Richtig. Bist du vom Grundnaturell eher ein Mensch, der gerne auch mal für sich sein kann? Stichwort, dass du jetzt auch nach Skandinavien mal fährst. Oder bist du schon eher so ein Socializing-Mensch? Da gibt's ja auch verschiedene Teams. Bist du vom Naturell eher einer, der auch gerne für sich ist und seine Ruhe hat?
Ich habe immer sehr gerne Leute um mich herum, aber vom Naturell bin ich schon jemand, der der auch es aushalten kann, alleine zu sein. Ich bin jemand, der schon irgendwie, ich habe mich letztens auch gefragt, oh Gott, bin ich ein Eigenbrötler? So, weil ich natürlich viel Zeit alleine verbringe. Und das liegt einfach auch daran, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ja wieder von Berlin nach Hamburg zurückzuziehen. Also ich bin hier aufgewachsen, bin für ein Jahr nach Berlin gegangen, dann wieder zurückgekommen. Einfach weil mir die Stadt, mein Umfeld mir auch hier gefehlt hat. Aber natürlich haben hier mein Freundeskreis, den ich hier habe, die haben alle normale 9-to-5-Jobs einfach. Das heißt, ich habe die ganze Zeit eigentlich, kann ich keine Person wirklich treffen. Gut, ein Kumpel von mir, der ist ehemaliger Fußballer, da habe ich die Chance dazu, mit dem auch immer viel was zum, also viel Tennis zu spielen oder auf den Golfplatz zu gehen oder andere tolle Sachen zu machen. Aber grundsätzlich, der Rest des Freundeskreises hat eigentlich nur Abendszeit, wenn überhaupt, wenn die nicht kaputt sind von der Arbeit oder halt am Wochenende. Das heißt, ich habe viele Tage wirklich, wo ich für mich alleine bin. Und ich habe mich irgendwann gefragt, oh, tut mir das gut und komme ich damit klar? Aber irgendwie funktioniert's. Also ich habe kein Problem damit. Ich habe mich nur gefragt, so, ja okay, weil wird das vielleicht von außen sieht das komisch aus, aber mich stört's eigentlich gar nicht. Aber genauso gerne oder genauso freue ich mich, wenn ich dann in Berlin bin und da meine ganzen Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich mich dann treffen kann, auch während der Woche. Ja, wie man das Klischee irgendwie so ist, dass man einfach nach Mitte geht, irgendwo ins Café sich setzt und dann trifft man die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch da sitzen. Und da kann man quatschen und dann liebe ich Zeit, mit denen zu verbringen. Also es ist so eine Mischung aus beiden, aber ich glaube schon, dass ich dadurch, dass ich einfach in Hamburg lebe, schon eher für mich bin.
Und kannst du ad hoc ungefähr einschätzen, wie viele Menschen wirklich dein ungefiltertes Ich kennen? Weil klar, man hat, wenn man in der Branche arbeitet, in der du bist, hat man natürlich auch viele Bekannte, man hat ein Netzwerk, man kennt Regisseurinnen und Regisseure und Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Aber nur wenig Menschen lässt man ja wirklich so an sich ran, dass die einen tief im Innersten kennen. Also ich glaube, mehr als eine Handvoll ist schon zu viel. Aber was würdest du sagen?
Bei mir sind es tatsächlich 4-5 Leute aus der Branche, wo ich sage, die kennen mich genauso, wie ich bin. Ja, und die kenne ich auch genauso, wie sie sind. Das sind so Leute wie Anna-Maria Mühe oder Jakob Matschens, Eileen Tetzel, so. Die kenne ich auch schon so lange. Wir sind so zusammen in diesem Geschäft groß geworden, aber auch vor allen Dingen haben wir auch so eine private Ebene gefunden. Das sind einfach so tolle Menschen mit so einem großen Herz und da will ich gar nicht den anderen absprechen, dass die es nicht haben, mit denen ich gearbeitet habe. Aber da habe ich den Kontakt einfach nie so gehalten und dadurch, dass ich einfach in Hamburg lebe, auch nur die Häufigkeit an Treffen gehabt, wie mit den anderen 3-4 Leuten. Und man hat halt immer dann so eine Handvoll Herzensmenschen um sich herum und ich bin sehr dankbar dafür, die zu haben. Und hier in Hamburg, wie gesagt, die Menschen, da sind es auch nochmal so eine Handvoll, die hier leben und die kenne ich zum Teil aus der Schulzeit noch von ganz früher. Die interessiert zum Teil meinen besten Freund, dem interessiert es überhaupt nicht, was ich für Filme mache. Und der guckt sich alles andere an, auch andere deutsche Filme, aber nicht meine, merkwürdigerweise.
Ist ja also, unerhört. Ja. Hausaufgaben machen.
Aber das ist irgendwie auch ganz schön, weil es ihm halt auch überhaupt nicht wichtig ist.
Ja, und das ist, finde ich, auch bringt auch mal eine andere Perspektive rein. Ne? Und das lässt einen auch immer wieder so ein bisschen sich selbst erden, ne? Dass man Leute eben auch im Inner Circle, die einen gar nicht als prominent sehen oder als Schauspielstar und so. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? Dass man da so ganz locker mit umgeht.
Vollkommen.
Bist du ein Mensch, der sich auch ab und zu mal ganz bewusst vor den Spiegel stellt oder eben auch, wenn er abends nicht schlafen kann und sich selbst fragt, bin ich eigentlich mit dem Leben, was ich jetzt führe, zufrieden und wer bin ich eigentlich wirklich und läuft es jetzt gerade so, wie ich mir das im tiefen Innern wünsche? Also stellst du dir diese Fragen hin?
Also ich stelle mich nicht dafür vor den Spiegel.
Nee, gut,
das ist irgendwie jeder gruselig. Macht. Also für mich ist das ganz oft gruselig, also, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und so selber angucke. Hast du das noch nie gemacht? Das habe ich mal eine Phase gehabt, da habe ich mich vor den Spiegel gestellt, ganz nah, also wirklich so 2-3 Zentimeter davor und mir in die Augen geguckt habe ganz lange.
Das ist spooky.
Das ist richtig spooky, wenn man das Gefühl hat, dass der Spiegel sich gleich bewegt oder andere Dinge macht als man selber.
Wie in so Horrorfilmen.
Wie in einem Horrorfilm, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Aber nein, aber
nicht vor dem Spiegel.
Aber die Frage stelle ich mir tatsächlich sehr häufig. Also das fing an, glaube ich, aber auch erst so vor 6 Jahren ungefähr oder vor 5-6 Jahren, dass ich mich gefragt habe, bin ich glücklich? Und falls ja, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Also was ist eigentlich Glück? Und diese Frage konnte ich gar nicht so einfach beantworten, wie ich es dachte. So und
kannst du sie denn inzwischen jetzt so ein bisschen beantworten? Wobei ich da einfügen möchte, es ist wichtig, zwischen Glück und Zufriedenheit zu differenzieren, weil ich finde, Glück ist so ein wahnsinnig toller Zustand, der aber sehr flüchtig ist. Also du bist glücklich in kurzen Momenten und zack, ist es vorbei. Und Zufriedenheit ist so ein Grundschnurren, das ist was wir alle streben wollen.
Also dann ist es auch eher eine Zufriedenheit, vollkommen richtig, die ich schon fühle. So, aber das ist ja auch sind auch Zustände, also die vielleicht ein bisschen länger andauern, aber ja auch nicht ewig anhalten. Das heißt, das kann sich ja auch alle paar Monate mal ändern. Aber das ist ja toll und ich glaube, das ist ja das ganze Leben, ist ja ein Auf und Ab der Gefühle.
Das ist wichtig. Also wenn es immer nur, dann wäre es ja auch boring. Man kann dann gar nicht die tollen Zeiten wertschätzen, wenn man immer nur richtig. Irgendwie.
Das muss man auch akzeptieren, dass man immer mal durch Scheiße geht im Leben. Dass es nie die ganze Zeit nur steil bergauf geht. Und ich meine, ich weiß so zu schätzen, was ich für ein aufregendes, tolles Leben haben darf, so dass ich einen Beruf ausüben kann, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, wo ich Freude habe, wo ich viele tolle Menschen immer wieder neue Leute kennenlernen darf, so dass ich ein sehr stabiles Familienverhältnis habe mit tollen Eltern, einer tollen Schwester und Nichten und tollen Freundeskreis. Und das sind auch genau die Dinge, die mich halt zufrieden wirken lassen, so also nicht nur wirken lassen, sondern die mich zufrieden machen, so wo ich und auch glücklich machen, ja, weil das sind so die Dinge, die mir wichtig geworden sind. Und das Schwierige ist so, dass ein oft von der Gesellschaft von außen immer suggeriert wird, dass Zufriedenheit und Glück oft mit Erfolg verwechselt wird. Ja, und das heißt immer höher, schneller, weiter, der nächste Step irgendwie im Beruf, da nochmal mehr Geld zu verdienen, die größere Villa, das Haus zu haben, das Boot, was auch immer, dass das einem Zufriedenheit geben soll. Und das kann ja sein, dass es für manche Leute so ist. Für mich ist es halt gar nicht das, habe ich dann gemerkt. Aber das hatte ich auch nie so in mir. Aber natürlich, dieser Antrieb, den nächsten Step zu gehen, den hatte ich auch so ein bisschen in mir. Und irgendwann merkte ich, ja Moment, aber es gibt ja so viele Dinge, die mir so viel wichtiger sind. Und das ist eben Familie, das ist Freundeskreis, das ist auf Reisen zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen, Zeit für mich zu haben, eine Wohnung oder ein Haus, was auch immer zu haben, in dem man sich wohlfühlt, einen Rückzugsort zu haben. Das sind die Dinge, also der Beruf ist ja Mittel zum Zweck am Ende nur für mich. Ja, und ich, wie gesagt, ich weiß es trotzdem zu schätzen, dass ich einen Beruf habe, wo ich auch mir ein schönes Leben drumherum machen kann.
Ich verstehe total deinen Punkt, aber es gibt natürlich sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen, ja, der Kostja, der hat ja gut reden, weil er einfach im Beruf auch ein Glückskind ist. Er hat sich das erarbeitet, aber ein Glückskind meine ich nicht, dass dir das in den Schoß gefallen ist, sondern du hast eben das Glück, dass du so viele tolle, du hast natürlich auch mal Flops in deiner Vita gehabt, aber du hast so viele tolle Sachen.
Bitte nimm mir ein. Nein, der Klaus.
Das behalte ich dann für mich einfach. Nein, aber ich sag nur jetzt allein dieser Knaller da Paradise bei Netflix, den habe ich ja persönlich gefeiert und auch so viel aus meinem Freundes gesagt, was für ein geiler Film. Das sind ja immer wieder so Meilensteine und das ist natürlich auch was Tolles. Und nochmal, deswegen, ich kann das verstehen, aber es ist natürlich auch leichter, das zu sagen aus einer Sparte, wenn du so ein tolles Karriereleben
natürlich
auch hast und so viele Erfolge. Ne?
Das ist also, ja gar keine Frage und das sehe ich ja auch total, dass ich dieses Glück hatte, dass ich in eine Familie reingeboren wurde, ja, wo es uns finanziell irgendwie gut ging, wo ich alle Möglichkeiten hatte. Aber das ist das, was ich auch vorhin meinte. Das eigentlich Tolle ist gar nicht, dass ich da in so eine Familie reingeboren wurde, wo es finanziell toll lief und wo ich ein tolles Kinderzimmer hatte mit ganz viel Spielzeug, sondern ich habe so viel Liebe bekommen. Ich habe so viel Liebe von meinen Eltern bekommen und von meiner Schwester, die mich fast erwürgt hat vor Liebe mal als Kind. Dafür bin ich dankbar und das sind ja die Momente, wo ich sage, darauf kommt's an. So und das will ich weitervermitteln können. Ich will selber auch eine Familie haben. Ich will auch Kinder haben, in die Welt irgendwann setzen können. So und ich will denen auch diese Liebe vermitteln, die ich mitbekommen habe. So und die will ich weitergeben und das schön, alles drumherum ist Bonus und das ist toll und das macht es mir natürlich sehr viel einfacher, das machen zu können. Und ich versuche aber genauso natürlich auch davon was abzugeben, ja, an Menschen, die es nicht so einfach haben. Also ja, das ist, glaube ich, auch wichtig dann.
Was glaubst du, Kostja, warum positionieren sich Prominente, egal aus welchem Genre, mit klaren politischen Ansichten, nicht mehr so wie vielleicht noch in den 70er, 80ern und 90ern. Also ich habe das Gefühl, dass es schwer, wir haben schon über miteinander arbeiten, gerade auch was Religion angeht, aufeinander zugehen. Ich habe das Gefühl, dass es heute leider ziemlich vergifteten Diskurs gibt. Und es gibt halt nur so ganz offiziell abgesegnete Narrative. Und wenn man da irgendwie eine andere Meinung hat, dann ist man als Prominenter schnell so drauf, dass man sagt, nee, dann sage ich lieber gar nichts, weil es ist einfach so sensibel und so aufgeheizt heute. Wie siehst du dieses Problem? Ist das tatsächlich so, dieses doch sehr Hardcore-Gefühl, dass man sofort auf die Mütze bekommt, wenn man irgendwie mal eine andere Meinung hat? Und wie gesagt, Meinungen sind nicht immer tolerierbar, aber es gibt genug Punkte, wo man tatsächlich auch mal diskutieren könnte. Aber es wird nicht diskutiert.
Ja, es wird mittlerweile selten diskutiert, was sehr, sehr schade ist. Es gibt immer wirklich immer nur noch Schwarz und Weiß und dann gibt es da irgendwie gar keine Mitte mehr und keine Diskurs. Das finde ich auch sehr schade und irgendwie haben wir das irgendwie so verlernt, miteinander zu kommunizieren. Und ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das auch mit Social Media zusammenhängt und dem Internet, dass alles plötzlich irgendwie so hoch gebauscht werden kann und sterilisiert werden kann und das alles immer so extrem gleich ist. Ja, und ich finde es total gesund und ich merke ja, also selbst in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die oft eine ganz andere Meinung haben als ich und trotzdem können wir einen schönen Abend miteinander verbringen und über diese Themen reden, ja, und da diskutieren und dann am Ende trotzdem anstoßen mit einem Glas veganem Wein und weitermachen, ja, also deswegen, es ist schwer, ich glaube, man will sich dann auch in der als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, vielleicht auch gar nicht so angreifbar immer dann machen, weil man zwar eine Meinung hat, aber dann weiß, man wird eh gleich platt gemacht von einer Welle, einem Tsunami von Leuten, die natürlich alle irgendwie dann anonym einen überrollen.
Und nicht nur Social Media, sondern natürlich, also die Medien stürzen sich drauf, es gibt natürlich Clickbaiting, dann gibt es ja ganz viel Online-Artikel und wenn du Pech hast und du bist gerade mal so der Shitstorm-Mensch der Stunde, dann hast du mal für 3-4 Tage richtig Krawall
aber du
in
sagst
der Bude.
Es,
ne?
Das sind halt 3-4 Tage, ja, wo ja, halt dann richtig Krawall ist und dann ist das aber auch schon wieder weg. Und das ist auch das Abgefahren in unserer Zeit, dass egal wie groß so ein Skandal ist, nach 3-4 Tagen, es kommt das nächste Thema, was irgendwie wichtiger ist und dann ist es schon wieder vergessen und keine Sau redet mehr darüber und das ist irgendwie auch traurig. Also da kann noch sowas Schlimmes in dieser Welt passieren und darüber gesprochen werden. Ich weiß nicht, in den USA wirkt das ein bisschen anders, auch gerade was Prominente angeht, die sich politisch äußern, Aber das mag auch vielleicht damit zu tun haben, dass es einfach zwei große Parteien gibt. Ja, und klar, dann ist es ein bisschen einfacher, sich da zu positionieren und eine Meinung zu haben, als es bei uns ist, bei so einem großen Feld an Parteien und Meinungen.
Was ja nicht kleiner wird, ne? Ich sag nur jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht. Bündnis Sarah Wagenknecht, genau. Ja, also das ist auch spannend, ja. Also ich bin gespannt, wie viel Prozent das dann wirklich werden, aber es macht das Ganze ja nicht leichter. Ne? Aber ich weiß, das ist auch eine große Frage, aber was würdest du jetzt von deinem Gefühl her sagen, wo steuert denn Deutschland hin? Wo steuert unsere Demokratie und wo steuert die Gesellschaft hin? Weil es ist ja nicht nur im Social Media vergiftet, es wird ja auch in der Politik so wild aufeinander eingehauen. Und ich finde auch leider, es ist eine Spaltung in der Gesellschaft und das meine ich überhaupt nicht, da die Guten, da die Bösen. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Ich bin der Meinung, es gibt natürlich Leute, die sind lost, die haben einfach so bekloppte Ansichten und sind auch nicht, mit den Sommern auch nicht mehr reden. Aber viele Sachen sind ja völlig überspitzt und es hat sich alles so hoch erhitzt die letzten Jahre, gerade auch leider durch Corona, ne, und die ganzen Krisen, ist das, finde ich, sehr viel schwieriger geworden. Wie siehst du das?
Ja, also es fällt mir schwer zu sagen, wo es hinführt. Also ich glaube, was so ein bisschen das Problem sein könnte, ist einfach die Kommunikation zum Wähler. Also mir fällt es auch ganz oft schwer, Politik zu verstehen, was da gerade passiert, worüber diskutiert wird. Und ich glaube, die Leute werden oft nicht abgeholt mehr. Und das ist schwierig. Und dann gibt's nur noch irgendwie die lauten Parteien, ja, wie so eine AfD, die da irgendwie mit Parolen irgendwie um sich wirft und irgendwie da anheizt, was natürlich grausig ist, ja, was da passiert. Aber da werden leider auch viele Menschen von abgeholt. Und das darf nicht passieren. Das ist das Letzte, was passieren darf.
Also kannst du nur als Appell raussenden an die etablierten Parteien, macht eure Hausaufgaben, ne, und nehmt die Leute mit.
Genau, nehmt die Leute mit und holt sie ab, ja, und bezieht sie mit ein in das Ganze. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, jeden und alle überhaupt immer zu erreichen, gar keine Frage. Aber man hat immer das Gefühl, nur beim Wahlkampf wird man plötzlich wieder so um sich geworfen, man wird wieder versucht, irgendwie irgendwie mit irgendwas zu überzeugen und
stehen
zu begeistern.
Stehen sie mit einer Rose, ne?
Dann stehen sie wieder da irgendwie mit Ballons und Rosen irgendwie an irgendwelchen Ständen und denkst, das darf es nicht sein, das kann es ja nicht sein, so. Sondern steht halt für etwas und kommuniziert das irgendwie richtig, aber es ist wirklich.
Also ich höre raus, du hast so ein bisschen, aber man muss ja auch dann sich selbst konditionieren, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und hoffnungslos zu sein, weil es ist ja Fakt, dass momentan einfach eine ganz, ganz miese Stimmung ist und ich sage nur, die Ampel steht jetzt, glaube ich, bei irgendwie 35%, wenn jetzt Wahl wäre, würden die zusammen 35% kriegen. Es gibt gar keine Mehrheiten mehr. Das ist natürlich fatal und es wünschen sich die meisten Deutschen Neuwahlen. Also es ist eine sehr blöde Phase gerade, glaube ich.
Das ist etwas, was, glaube ich, ganz Europa und die ganze Welt wahrscheinlich, aber auch gerade in Europa, wenn man das sieht, was da überall passiert, uns alle irgendwie betrifft. Und ich meine, die letzten Jahre haben wir dann irgendwie überall so rübergeguckt und gesehen, was da passiert und da haben wir uns immer gewundert, wie es so weit kommen kann. Und jetzt steuern wir selber genau darauf zu und da muss viel passieren, aber ich glaube, man darf nie diese Protestwähler, die es dann gibt, dass so weit darf es halt gar nicht kommen, dass man aus Protest eine Partei wählt, ja, die so schlimme Dinge vertritt.
Ja, aber also das, nur du siehst ja, ne, die Umfragen, die explodieren weiterhin, das geht in Richtung 24%, also da muss man wirklich nur sagen, Leute, hört die Signale, ne? Also
hört die Signale, aber die anderen Parteien müssen da einfach reagieren.
Ja, meine ich ja, ne? Also hört die Signale eben auch bei den Etablierten, ne, dass sie die Leute wieder irgendwie versuchen abzuholen, aber ist auch ein Thema, da könnte man ewig drüber schnacken. Kannst du nochmal rekapitulieren, was für dich rückblickend der größte Wendepunkt war in deinem Leben, also wo du sagst, da hat sich ganz viel bei mir neu sortiert. Es muss jetzt gar nicht unbedingt nur beruflich sein, aber man hat ja immer so, wenn man mal zurückblickt, und das tust du ja, wie wir gelernt haben, dass du dann auch mal dich neu justierst und sagst, ja, stimmt, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben und da hat sich sehr viel geändert.
Wahrscheinlich sind da ganz viele Punkte immer, die einem gar nicht so bewusst sind, aber der letzte, der war auf jeden Fall, der war so halt vor 5 Jahren, als ich nach der Trennung, nach einer langen Beziehung in meiner Ehe, so, dass ich natürlich nach 12 Jahren plötzlich alleine da stand und nicht wusste, wohin mit mir. Das macht natürlich wahnsinnig viel mit einem. Ja, sich selber erstmal wieder neu kennenzulernen. Wer ist man eigentlich alleine wieder? Ja, und das war ein Riesenwendepunkt für mich. Für mich habe ich den aber irgendwie schön lösen können, indem ich nach Neuseeland gereist bin, vielleicht auch eine Flucht ans andere Ende der Welt tatsächlich, so wirklich so weit weg wie möglich zu reisen, für mich zu sein, Entscheidungen wieder für mich selber zu treffen. Also nicht, dass da vor mir sowas immer abgenommen wurde oder dass es nicht auch schön ist, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, aber es ist natürlich auch eine andere Nummer, nach 12 Jahren wieder komplett alleine Entscheidungen zu treffen,
klar,
für sich selber. Klar. Und das wieder zuzulassen und zu merken, ey, gar nicht so blöd, für was ich so stehe und was ich so machen will und wo die Reise so hingeht. Und da auch diese Fragen, die ich mir gestellt habe, was bedeutet Glück für mich, was Zufriedenheit, wo will ich hin im Leben eigentlich, was ist mir wichtig? Das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Wendepunkt für mich im Leben vor knapp 6 Jahren jetzt.
Ich habe schon mal gesagt, ich muss dir nochmal ein Kompliment machen. Man sieht es dir wirklich nicht an, aber nächstes Jahr, man glaubt es nicht, Kostja Aumann wird tatsächlich 40 Jahre. Und klar, wir leben in einer neuen Ära. 40 ist das neue 25, kann man jetzt sagen. Aber ist es jetzt bei dir so, dass manchmal so denkst du, what the fuck, wieso werde ich jetzt schon 40 und das kann doch nicht sein? Und gar nicht jetzt von wegen Angst vorm Alter, sondern dass man so merkt, wow, wie die Zeit dann auch vergeht. Ne? Also das, wir haben uns vor 5 Jahren zuletzt beim Interview getroffen, da warst du 34. Mhm. Das war nämlich noch eher in einem Jahr. Also das ist doch schon irgendwie krass. Also wie gehst du damit um? Hast du so ein bisschen Midlife-Crisis-Gefühle manchmal?
Also ja, man hat auf jeden Fall die Zahl mehr jetzt im Kopf. Also ich habe mich zwar, es ist ja wirklich so dieser Spruch, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, da ist ja irgendwie auch was dran. Ich verstehe das ja auch total und ich fühle mich auch nicht wie fast 40 jetzt, ja, sondern für mich bin ich so um die so 30 rum, so vielleicht Anfang 30, das ist so mein gefühltes Alter, was ich habe. Aber die 40 ist zum ersten Mal eine Zahl, wo ich denke, boah, krass, das hört sich schon irgendwie heftig jetzt an, ja. Und man wird, glaube ich, einfach auch mit 40 anders wahrgenommen. Ja, das merke ich. Ich habe jetzt beim Dreh jetzt momentan eine Filmtochter, die zwar jünger spielt, aber im wahren Leben schon 20 ist. Und die war ganz schockiert, als sie gehört hat, dass ich jetzt schon 40 werde. Und hat dann aber unbewusst, sehr viel später irgendwann haben wir so gesprochen. Und dann hat sie über einen anderen Kollegen gesprochen und meinte, ja, der ist schon uralt, der ist schon 40. Und ich dachte, ach du Scheiße, guck mal, für sie, für eine 20-Jährige ist einfach 40 uralt. Aber und das verstehe ich, das war für mich auch uralt damals. Aber
es ist doch age is just a number. Das ist ich so weiß. Gemein. Und weißt du, wenn man die Alterszahlen nicht sagen würde, dann würden die Leute teilweise so, ach, das ist
ja,
doch so bescheuert.
Ja, die dachte auch, ich wäre irgendwie Anfang 30
ja,
so.
Weil du ja auch so aussiehst und dann auch vom Mindset, ne, das ist gemein. Ne?
Das ist irgendwie krass, aber am Ende ist es auch völlig okay. Und auch sie wird irgendwann, wenn sie auf die 40 zugeht, merken, hey, age is just a number und alles ist wunderbar. Ich habe gar keine Angst vom Älterwerden, im Gegenteil. Ich finde auch Altwerden was Tolles und ich finde auch jede Falte, die dazukommt, erzählt ja was über mein Leben und ist ja irgendwie eine Geschichte von mir. Und ich glaube, man bekommt ja auch mit, dass vielleicht auch im Bekanntenkreis Leute auch sterben und auch jung sterben. Und dann bin ich auch dankbar dafür, überhaupt so lange leben zu dürfen und so viel erleben zu dürfen und alt werden zu können. Also mein Vater ist jetzt 78, eine Zahl, wo ich dachte, wie kann man so alt werden damals, ja. Und mein Vater ist auch noch so jung geblieben, ist auch ein total agiler Typ noch und der sagt selber zu mir auch, er hat sich letztens so erschrocken, als er am Spiegel vorbeigelaufen ist, weil er sich selber nicht erkannt hat, weil er sich selber so viel jünger fühlt. Dann guckt er ins Spiegelbild und sieht diesen älteren Mann da und ist schockiert, dass er das ist. Und ich glaube, so geht's uns allen wahrscheinlich irgendwann. Ja, aber deswegen ist es toll, wenn wir überhaupt so alt werden und
diese
Zeit erleben dürfen.
Muss man umarmen. Und ich bin auch, wie gesagt, ein großer Fan von diesem Spruch, age is just a number, weil es ist wirklich so. Es gibt ja schon 25-Jährige, die haben irgendwie im Kopf ein Mindset wie ein 60-Jähriger und eben Leute, die total jung geblieben sind. Hast du ein Lebenskredo? Irgendein Motto, was du cool findest, wo du sagst, ja, das ist ein Spruch, der natürlich nur einen kleinen Teil des wunderbaren, komplizierten Lebens widerspiegelt. Aber also, weil ich weiß, es gibt so viele coole Sprüche, aber fällt dir irgendwas spontan an?
Ehrlich gesagt, sowas habe ich überhaupt nicht. Also bei mir ist es wirklich, also leb dein Leben, mach, was dich glücklich macht, wenn es anderen Leuten nicht schadet. So, also, aber habe ich eigentlich gar nicht so wirklich.
Du bist kein Kalenderspruch-Fan.
Nee, überhaupt nicht, nee. Lebe im Moment vielleicht.
Herrlich. Ich weiß, wir haben schon über das Thema gesprochen, über Glück und Zufriedenheit. Aber wenn du es jetzt nochmal versuchen musst, in ein paar Sätzen zusammenzufassen, du hast schon gesagt, Familie und Freunde, aber was sind für dich, sagen wir mal, auch die Schlüssel und die, was muss man tun, um eben dieses Zufriedenheitsgefühl zu erreichen? Man kann ja auch aktiv was dafür tun. Viele warten ja immer darauf, dass das Glück zu ihnen kommt und dass die Zufriedenheit kommt. Aber ich bin ein großer Fan der These, dass man schon aktiv auch was dafür tun kann. Was tust du denn dafür?
Total. Also ich glaube auch, dass man etwas dafür tun muss. Ich glaube, wir leben ja auch immer alles, gerade in Deutschland, alles für die Rente. Immer so, ja, wir machen alles, ja, erstmal jetzt arbeiten, Geld verdienen und dann können wir in der Rente das irgendwann ausgeben. Finde ich eine furchtbare Idee, weil man weiß gar nicht, also ich weiß ja nicht, ob ich dann noch lebe überhaupt. Ja, und klar müssen wir mit unserem Geld haushalten und mit allen den Dingen haushalten, aber lebe den Moment, versuch im Moment glücklich zu sein, versuch dir das Umfeld zu schaffen, wo du dich wohlfühlst. Schiebe Sachen nicht vor dir her, die so Reisen zum Beispiel oder sagen, ja, ich würde so gerne mal diese Reise oder das und das machen, aber das mache ich dann, wenn ich irgendwie den und den Job erledigt habe oder das und das erledigt habe. Nein. mach es, tu es einfach so. Und weil sonst macht man es halt nie. Irgendwann, es kommt immer irgendwas dazwischen im Leben. Ja, also geh die Dinge an, die dich interessieren in dem Moment. Ja, das war für mich die Neuseelandreise auch. Ich wollte immer in meinem Leben einmal nach Neuseeland. Man macht es halt nie, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und dann dachte ich, ich buch's jetzt einfach. Es wird jetzt einfach gemacht. Und es war das tollste Erlebnis überhaupt. Und deswegen, ja, schiebt Dinge, die einem wichtig sind, nicht vor sich her und haltet Kontakt zu den Liebsten, ja, die einem wichtig sind, die einem Kraft geben. So, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich glaube, auch wichtig ist, dass man diese Spontanität sich bewahrt. Du bist, wie gesagt, ja immer noch in einem Alter, wo man auch sich als jüngerer Mensch noch bezeichnen kann. Aber ich glaube, es wird immer schwieriger, diese Spontanität zu behalten, oder? Weil viele sagen dann, ja, na, Neuseeland, ja, würde ich schon gerne, aber da ist ja, das muss ich ja bedenken und das könnte ja sein und das könnte ja sein. Dann hat er das im Kopf und viele blockieren sich damit selbst total, ne, und machen es dann wieder.
Ja, das ist, glaube ich, wenn man die Dinge zu sehr überdenkt, das sagt sich natürlich auch einfach für jemanden, der sehr spontan ist und so durchs Leben geht. Ich lasse alles so auf mich zukommen, wie es halt kommt. Ja. Hat natürlich auch mit meinem Beruf zu tun, da ich nie weiß, wann kommt der nächste Job, wie geht's weiter für mich, arbeite ich überhaupt nochmal in meinem Leben oder nicht. Also das, man weiß es ja.
Du bist Freelancer, du bist
ein kompletter Freelancer auch, ja. Und, aber das, dafür muss man ja auch irgendwie gemacht sein oder das muss man zulassen können. Und ich glaube, viele können das nicht. Auch in dem Beruf ist es oft schwer, ja, weil es tut gut zu arbeiten auch ab und zu, ja, am Set zu sein. Ich liebe es, zu Schauspielern und dann plötzlich ein halbes Jahr frei zu haben und nicht zu wissen, wann geht's weiter, das macht natürlich auch ganz viel mit einem. Und das muss man lernen, aber damit umzugehen, zu akzeptieren, das ist Teil dieses Berufes, so, ne? Und das kannst du ja auf ganz vieles dann übertragen. Ja, das ist ja nicht nur der Beruf. Deswegen, man muss lernen, die Dinge so anzunehmen, wie sie kommen und zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, so gut es geht.
Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Kostja mit auf den Weg geben?
Wäre doch lieber St. Pauli-Fan. Ist einfacher.
Nicht zwei Herzen deiner Brust, ne? Aber,
ich weiß gar nicht, also das ist ja so ein bisschen auch die Frage, was würdest du anders machen oder so? Ich würde gar nichts
oder ihm Mut dazu sprechen. Also häufig höre ich dann immer von vielen, die hier auch schon gesessen haben, dass sie sich trau dich mehr oder sei, ne, mach dir nicht so viel Kopf
richtig.
Und so diese ganzen Geschichten, sich selbst zu maßen.
Ich glaube, vertrau dir selber mehr. Also das ist vielleicht, ja, das ist vollkommen richtig, weil ich bin auch ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich habe mich viel nicht getraut zu machen und sich selber einfach mehr zu vertrauen, dass man die Dinge schafft und die Dinge machen kann und das Scheitern völlig okay ist. So, ja, und das ist ja etwas, was ich im Beruf dann irgendwann gelernt habe, weil nur so kommst du ans Ziel, durch Scheitern. Anders schaffst du es gar nicht, ja, irgendwie vor der Kamera zu funktionieren. Und dass das aufs Leben natürlich übertragbar ist, ja, und dass das völlig okay ist, weil dann gehst du einfach auch sehr viel selbstbewusster durchs Leben.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für der Rattenfänger 2, für das Audible-Projekt. Wahrscheinlich gibt es auch einen dritten Teil, kann ich mir denken. Ne? Kannst du nickst.
Da geht's weiter.
Aber auf jeden Fall weitergehen und auch ganz viel Erfolg für weitere Projekte. Ich glaube, momentan läuft's bei dir super. Du kannst dich nicht beschweren. Freuen wir uns auf viele tolle neue Sachen 2024. Danke, dass du bei mir in der Wohnküche warst.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.